Sie hören den Kurier.
Duell ums Weiße Haus. US-Wahl 2020.
We have made America strong again. We have made America proud again. We have made America safe again. And we will make America great again. Thank you, Wisconsin. Thank you.
Hi und herzlich willkommen zum Kurier Daily Podcast. Das war US-Präsident Donald Trump bei seinem Auftritt in Janesville, Wisconsin, am Wochenende. Mit dem Star-Spangled Banner, also in der US-Hymne, mit den breiten Streifen und hellen Sternen, wollen wir euch auf die US-Wahlen einstimmen, die heute in 2 Wochen über die Bühne gehen werden. In 14 Tagen wird dann der ganze Spuk wieder ein Ende haben. Am 4. November werden wir, vielleicht wissen, ob Donald Trump wirklich noch 4 Jahre im Weißen Haus bleiben darf oder ob ihn der Demokrat und frühere Vizepräsident Joe Biden an der Spitze der Vereinigten Staaten ersetzen wird. In der kommenden Woche wird unser Daily Podcast daher ganz im Zeichen der US-Präsidentschaftswahl stehen. Jeden Tag werden wir euch Updates, Hintergründe, Analysen und Reportagen aus dem Herzen der USA in eure Lautsprecher und Kopfhörer liefern. Mit dabei sind auch unsere 3 Kurierkorrespondenten in den USA, Angelika Ahrens, Dirk Hautkap und Konrad Kramer. Heute wollen wir uns aber zunächst die Basics ansehen. Ja, jedes Kind weiß, dass am 3. November in den USA gewählt wird. Aber wie funktioniert das US-Wahlsystem eigentlich wirklich? Wer darf wählen und wer darf kandidieren? Warum wird von Swing States, Electoral College und Popular Vote gesprochen? Und vor allem, wann wird es ein Ergebnis geben? Bei mir im Studio ist heute Außenpolitikredakteurin Caroline Krause-Sandner, um uns durch die Wirren des US-amerikanischen Wahlsystems zu führen. Hallo Caroline.
Hallo Elias.
Caroline, heute in 2 Wochen wird in den 50 US-Bundesstaaten also gewählt und das ist ein Dienstag. Aber warum wählen die Amerikaner eigentlich unter der Woche?
Ja, bei uns ist man ja gewohnt, dass am Sonntag gewählt wird. Das war aber in den USA im 19. Jahrhundert nicht machbar, weil dieser Tag einfach der Kirche gewidmet war. Viele Amerikaner haben so einen langen Anreiseweg gehabt, dass sich das nicht ausgegangen wäre. Man hat sich dann so geeinigt, dass am Sonntag die Kirche ist, dass man sich am Montag auf den Weg macht und dann am Dienstag wählt. Am Mittwoch musste man oft schon wieder zurück sein, weil das der Tag war, an dem die Bauern ihre Ernte auf dem Markt verkauft haben. Seit 1845 ist der Wahltag gesetzlich als der Dienstag nach dem ersten Montag im November festgelegt. Im November übrigens deshalb, weil die meisten Amerikaner damals Bauern waren und im Frühling und Sommer keinen Tag für die Wahl hätten entbehren können.
Da hat sich dann doch einiges geändert bis heute. Wer darf denn überhaupt wählen in den USA?
Also ich darf wählen, wenn ich über 18 bin, wenn ich amerikanischer Staatsbürger bin und mein Wohnsitz in den USA ist oder zumindest einmal war. Übrigens dürfen circa 6 Millionen US-Amerikaner über 18 nicht wählen, weil sie gerade im Gefängnis sitzen. Die Wahlbeteiligung schwankt übrigens auf niedrigem Niveau. Also letztes Mal, 2016, haben 58% der Wahlberechtigten gewählt. Das waren 146 Millionen Menschen. Umgekehrt antreten als Kandidat darf man, wenn man älter als 35 ist, in den USA geboren ist. Hashtag Arnold Schwarzenegger. Und zumindest 14 Jahre dort seinen Wohnsitz hatte. Alle 4 Jahre wird gewählt und seit 1951 gibt es das Limit, dass ein Kandidat maximal einmal wieder gewählt werden kann.
Das hat verhindert, dass Barack Obama zum Beispiel nochmal angetreten ist. Warum ist die Wahl in den USA eigentlich so kompliziert? Also für Außenstehende ist das immer ein Riesenbomborium. Werden die Kandidaten nicht direkt gewählt, einfach ein Kreuzerl bei einem der beiden Kandidaten, also Trump oder Biden, und dann die Sache wäre doch gelöst?
Ja, leider. Also das macht eben die Wahlberichterstattung oft so speziell, das komplizierte Wahlsystem. Zunächst einmal sind schon die Vorwahlen der großen Parteien ein großer Teil der Wahl selbst. Sie läuten schon am Anfang des Jahres das sogenannte Wahljahr ein.
Stimmt, also da werden die Kandidaten der jeweiligen Partei bestimmt, oder?
Ja, genau. Also in jedem Bundesstaat gibt es einen eigenen Termin, in dem Wahlberechtigte ihre Stimme abgeben können. In jedem Bundesstaat ist das ein bisschen anders. Also auch wer wahlberechtigt ist und wer nicht, ist da immer ein bisschen anders. Die Leute wählen dann aber eigentlich nicht den Kandidaten oder die Kandidatin, sondern genau genommen wählen sie Delegierte der Partei, die dann auf dem jeweiligen nationalen Parteitag den Kandidaten wählen, für den sie sich schon im Vorhinein ausgesprochen haben.
Also es gibt schon einen monatelangen Wahlkampf, bevor es eigentlich überhaupt ans Eingemachte geht. Wie wird denn dann der Präsident oder die Präsidentin bestimmt?
Ja, also an diesem besagten Dienstag nach dem ersten Montag im November findet ja dann die eigentliche Wahl statt. Und obwohl es so ausschaut, als ob die US-Bürger ihren Präsidenten direkt wählen würden, steckt ein kompliziertes System dahinter.
Ah ja, du sprichst da diese Wahlmänner und das Electoral College an, oder?
Genau, ja. Also auf dem Stimmzettel steht im Normalfall nicht jetzt eben Donald Trump oder Joe Biden, sondern dort steht sowas wie Democratic Party Electors for Joe Biden, Kamala Harris. Also im Fall von Joe Biden, Kamala Harris. Mhm. Und da sind dann diese Wahlmänner gemeint. Du gibst quasi deine Stimme für die Wahlmänner der Demokraten oder der Republikaner im jeweiligen Bundesstaat ab. Und dazu ist noch zu sagen, dass jeder Bundesstaat unterschiedlich viele Wahlmänner hat. Also Kalifornien zum Beispiel hat die meisten mit 55 und die bevölkerungsärmsten Staaten haben 3. Also zum Beispiel Alaska oder Delaware.
Also die größeren Staaten haben also mehr Wahlmänner, weil sie einfach mehr Menschen repräsentieren und die kleineren weniger. Und für uns ist ja schon spannend, dass Donald Trump zum Beispiel 2016 weniger Stimmen hatte insgesamt als Hillary Clinton, aber trotzdem mehr Wahlmänner bekommen hat. Aber wie kann denn das sein?
Mhm. Ja, das liegt an diesem The Winner Takes It All Prinzip. Also wenn ein Staat zum Beispiel 10 Wahlmänner zur Verfügung hat und die Republikaner, sagen wir, 60% der Stimmen erzielen und die Demokraten 40%, dann erhalten nicht die Republikaner 6 und die Demokraten 4 Wahlmänner, sondern der Sieger, nämlich in diesem Fall die Republikaner, erhalten alle 10. Und das klingt nicht nur unfair, sondern das ist eigentlich auch unfair. Und es gibt auch sehr viele Diskussionen darüber. Aber so kann es eben vorkommen, dass ein Kandidat oder eine Kandidatin, wie zuletzt, die eigentlich mehr Stimmen erhalten hätte, also das nennt man Popular Vote, trotzdem weniger Wahlmänner erhält und deshalb um das Präsidentenamt umfällt, nachzuschlagen bei Hillary Clinton. Deshalb konzentrieren sich auch so viele Wahlkämpfer auf die Swing States. Angeblich 99% der Wahlkampfmittel gehen in diese Staaten.
Puh, das ist aber viel. Kannst du vielleicht mal kurz erklären, was so einen Swing State ausmacht?
Mhm. Also Swing States, die stehen im Kontrast zu den meisten anderen Bundesstaaten, wo meistens schon vor der Wahl klar ist, welche Wahlmänner dort die Mehrheit kriegen werden. Zum Beispiel Kalifornien ist traditionell blau, also mit einer Mehrheit für die Demokraten. Und Louisiana oder Texas zum Beispiel sind traditionell rot, also republikanisch. Und dann in den Swing States auf der anderen Seite schlägt das Pendel mal nach links und mal nach rechts aus. Das heißt aber nicht, dass es dort so viele Wechselwähler gibt, die es eigentlich so gut wie gar nicht gibt in den USA, sondern dass die Bevölkerung dort einfach heterogener zusammengesetzt ist als in den blauen oder roten Staaten. Und da geht's dann um die Mobilisierung von den eigenen Parteifreunden. Deshalb auch die hohen Wahlkampfkosten, wie ich vorher erwähnt habe.
Okay, aber wer sind denn jetzt genau diese Swing States? Kennt man da einige?
Also traditionell, der bekannteste ist wahrscheinlich Florida, weil es da auch schon Diskussionen gegeben hat. Da sind auch die meisten Wahlmännerstimmen zu holen, nämlich 29. Traditionell sind eben auch zum Beispiel Pennsylvania oder Ohio oder Wisconsin, was wir vorher in dem Intro gehört haben von Donald Trump, sind auch traditionell Swing States, aber jetzt aktuell könnten auch noch welche dazukommen, also zum Beispiel Georgia oder North Carolina, die alle 2016 für Trump gestimmt haben. Die könnten aber jetzt unsicher werden. Und sehr überraschend für manche, sogar das ursprünglich tiefrote, also tief republikanische Texas, ist nicht mehr ganz sicher, dass das die Republikaner gewinnen werden. Und dort gibt's 38 Wahlmänner zu holen, also wirklich, wirklich viele.
Das heißt, das kann man gar nicht so sagen, dass die Swings jetzt irgendwie geografisch zu verorten werden, sondern das geht quer durch die USA. Okay, also dort kann man, da sind ganz viele Wahlmänner zu holen. Wie viele Wahlmänner braucht man denn insgesamt für einen Sieg?
Also insgesamt gibt's 538 Wahlmänner, verteilt auf alle Bundesstaaten. Und wer mehr als die Hälfte hat, also mehr als 270, mit 270 hast du schon gewonnen quasi. Das weiß man manchmal schon bald in der Wahlnacht, manchmal erst am nächsten Tag oder wenn neu ausgezählt werden muss, dann erst Tage oder Wochen später.
Okay, aber wenn die Wahlmänner dann erst für ihren Kandidaten stimmen müssen, warum kennt man dann schon das Ergebnis am Tag nach der Wahl?
Ja, weil die eigentlich nur eine Formalität sind, also eine mehrere Jahrhunderte alte Formalität. die haben nicht wirklich die Wahl. Die kommen dann aber ganz nach dem Protokoll 41 Tage nach der Wahl im sogenannten Electoral College zusammen. Das ist heuer am 14. Dezember. Und dort geben sie ganz förmlich ihre Stimme ab. Mhm. Die werden dann, also diese Stimmen werden dann Anfang Jänner vom Kongress ausgezählt und schwupps, schon ist ein neuer Präsident da. Der wird dann am 20. Jänner angelobt, traditionell. Und damit endet dann auch dieses Wahljahr, das ich vorher angesprochen habe. Mhm. Endlich.
Was in dem Jahr vielleicht auch noch interessant ist, ist ja die Briefwahl. Das ist ja in Zeiten von Corona, zum Beispiel, wenn man sich die Wien-Wahl anschaut, auch viel mehr genutzt worden. Mhm. Warum wird da heuer so viel auch drüber diskutiert?
Ja, also zum einen, wie du schon erwähnt hast, ist ja Corona-Zeit. Also wählen im Wahllokal ist für viele einfach keine Option. Insbesondere in den USA sind ja die Corona-Zahlen wirklich, wirklich sehr hoch. Mhm. Und schon allein deshalb wird mit einem massiven Anstieg gerechnet. Andererseits ist ja der Wahltag ein normaler Arbeitstag. Also in den USA gibt's prinzipiell schon viele Briefwähler. Vor 4 Jahren sind 33 Millionen Stimmen per Post abgegeben worden. Also ungefähr ein Viertel aller abgegebenen Stimmen. Das wird heuer auf jeden Fall mehr und manche Experten glauben sogar, dass jede zweite Stimme per Post abgegeben werden könnte. Viele Bundesstaaten haben deswegen die Briefwahl schon vorher, also wegen der Pandemie, einfacher gemacht oder Fristen zum Einreichen verlängert oder schon die Unterlagen, ohne dass man sie angefordert hat, zugeschickt, zum Beispiel Kalifornien oder Ohio. Mhm. Jetzt ist aber so, dass in vielen Staaten vor allem Demokraten mit Briefwahlen Stimmen machen können. Also der Trump dürfte eher schlechter aussteigen, je mehr Briefwahlstimmen abgegeben werden. Also hat der Trump schon vor Wochen die Briefwahl massiv kritisiert, also derbstens. Außerdem hat er systematisch die Post in den vergangenen Monaten geschwächt, auch finanziell und personell, obwohl er gewusst hat, dass die quasi in den Wochen vor und nach der Wahl extrem viel zu tun haben wird.
Aber was steckt da dann jetzt genau dahinter?
Ja, eben, also wo will er damit hin? Es sind natürlich nur Vermutungen, aber mehrere Stimmen und Experten sagen, dass er damit schon vorgebaut hat, falls er die Wahl verlieren wird, dass er sie dann quasi beeinspruchen kann und so die Stimmung auch schon ein bisschen gemacht hat davor. Und es gibt jetzt schon mehrere offene Rechtsstreitigkeiten wegen der Briefwahl. Einer zum Beispiel in Pennsylvania ist heute, glaube ich, oder gestern sogar beim obersten Gerichtshof gelandet. Also der Präsident hat mehr als einmal anklingen lassen, dass er mit Wahlbetrug rechnet, was eigentlich in den USA bisher sehr unwahrscheinlich ist, auch bei der Briefwahl. Aber vieles deutet darauf hin, dass der Trump die Wahl im Falle einer Niederlage nicht anerkennen will oder wird.
Das würde ja dann auch bedeuten, dass wir nicht gleich ein Ergebnis haben. Mhm. Was würde das dann weiter bedeuten, wenn er die Wahl nicht anerkennt?
Ja, also das ist das große Fragezeichen. Wir haben schon mehrere Szenarien darüber gehört. Der Biden jedenfalls hat mal gesagt, er ist überzeugt, dass das Militär den Trump aus dem Weißen Haus eskortieren würde, falls er sich weigert. Aber das Militär, also Generalstabschef Mark Milley, hat dann aber gesagt, dass die Armee sich raushalten würde. Also ich glaube, es bleibt spannend, würde ich sagen.
Das wird's auf jeden Fall. Danke, Caroline.
Danke, Elias.
Ja, und bevor wir jetzt dann Schluss machen, haben wir noch eine mehr als kuriose Meldung von einem Wahlamerikaner für euch. Markus Rogan, Österreichs Schwimmlegende, ist schon immer mit eigenen Entscheidungen aufgefallen. Aber diesmal dürfte er den Bogen doch überspannt haben. Rogan ist zuletzt Mentalcoach beim israelischen Fußballnationalteam gewesen. Israels Sportdirektor Willi Ruttensteiner, ebenfalls ein Österreicher, hat ihn dorthin gelotst. Vor wenigen Tagen wurde Rogan in Tel Aviv dann positiv auf Corona getestet und er hätte in Quarantäne gehen müssen. Ist er aber nicht. Ganz im Gegenteil. Er ist zu seiner Familie nach Los Angeles geflogen. Per Linienflug von Tel Aviv über Deutschland bis in die USA. Rogan soll dazu am Flughafen Ben Gurion bei seiner Ausreise einen älteren, negativen Test vorgelegt und die Behörden so getäuscht haben. Seinen Job in Israel ist er ab sofort los. Aber das dürften die geringsten Probleme sein, die jetzt auf Rogan noch zukommen werden. Ja, Born to Run sang ja einst Bruce Springsteen, wobei es in dem Song eher um die Schattenseiten des American Dream geht, der sich schon in den 1970er Jahren über das Land gelegt hat. Aber dazu mehr etwas später in dieser Woche, bevor wir dann nächste Woche ganz in die Berichterstattung zur US-Wahl einbiegen. Das war's für heute. Caroline Krause-Sandner und Elias Admesnik sagen danke fürs Zuhören. Schnitt und Ton heute von Dominik Kanzian. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert uns doch auf Apple Podcasts oder Spotify. Bis morgen, passt auf euch auf, over and out.